Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Heute mit Georg Ehring am Mikrofon. Herzlich willkommen. Der zu Ende gehende Winter war gar keiner. Es war insgesamt viel zu warm und es gab nur kurze Perioden mit jahreszeitlich normaler Kälte. Durch die menschengemachte Klimaerwärmung wird das bekanntlich immer schlimmer. Aber was macht das eigentlich mit der Natur? Wie der frühe Frühling die Natur durcheinander bringt, darum geht es in unserem ersten Beitrag. Wir machen Empfehlungen aus der Wissenschaft zum Erhalt der Artenvielfalt zum Thema. Wir informieren über die Schwierigkeiten der Talsperrenbetreiber, mit der Erwärmung klarzukommen. Und wir schauen aus Anlass des Weltrecyclingtages in die Türkei. Wie hält man es dort mit der Wiedergewinnung von Rohstoffen? Zum Schluss der Verbrauchertipp und da geht es um die Anschaffung eines Hundes. Hier im Rheinland beginnt das Frühjahr immer besonders früh und stellenweise brüllieren hier schon die ersten Wildkirschen. Ein Ereignis, das eigentlich erst im April ansteht. Wie kommen Pflanzen und Tiere mit der Verschiebung der Jahreszeiten klar? Also beispielsweise Igel, die vorzeitig aus dem Winterschlaf geholt werden. Eine über lange Zeiträume eingespielte Abfolge gerät durcheinander mit negativen Folgen für die Biodiversität. So viel vorweg, Florian Zinner jetzt mit den Einzelheiten.
Wenn für einen Igel der Wecker klingelt, bevor die Natur das Frühstück serviert, ist das eine ziemlich ungünstige Situation, bis hin zur ernsthaften Unterernährung. Ein abgebrochener Winterschlaf, weil das Frühjahr viel zu zeitig anklopft, heißt eben nicht, dass Regenwürmer und andere Leckerbissen ebenfalls aus der Winterstarre erwacht sind. Bei den Pflanzen sind dieses Jahr sogar einige Arten 3 Wochen zu früh dran. Ein zuzeitiges Frühjahr kann dadurch auch dem Menschen so manches Frühstück verhageln. Dann, wenn Obstbäume viel zu zeitig blühen. Der tückische Spätfrost ist da ein gefürchteter Klassiker. Es kann aber auch sein, dass die Bäume so früh in Blüte stehen, dass schlichtweg noch keine Insekten zum Bestäuben da sind, sagt Martin Winter vom Biodiversitätsforschungszentrum EIDIF in Leipzig.
Das kann im schlimmsten Falle bedeuten, dass die Pflanze in diesem Jahr vielleicht keinen Reproduktionserfolg hat.
Oder umgekehrt, denn ohne Blüte keine Nahrung.
Da sind die Insekten, die vielleicht später aus ihrem Überwinterungsstadium kommen, vielleicht fehlt dann schon das Nahrungsangebot.
Der Winter ist ein ziemlicher Balanceakt zwischen den Akteuren der Ökosysteme. Das zeigt sich auch bei der geschützten Schmetterlingsart Dunkler Wiesenknopf, Ameisenbläuling. Der legt seine Eier nur in die Blüte des Wiesenknopfs, erklärt die Biologin Christine Römermann von der Uni Jena.
Bei Veränderungen des Klimas kann es sein, dass der Wiesenknopf noch gar nicht aufgeblüht ist oder dass er schon verblüht ist. Und damit würde zum Beispiel hier es ganz starke Konsequenzen geben, auch für den dunklen Wiesenknopf, Ameisenbläuling.
Nämlich eine ausbleibende Fortpflanzung für das ohnehin seltene Tier. Christine Römermann forscht federführend in einem internationalen Netzwerk botanischer Gärten und beobachtet eine Verschiebung der Jahreszeiten im Vergleich zum langjährigen Mittel.
Also wir sehen auch innerhalb nur der letzten 5 Jahre eine extrem deutliche Verfrühung.
Welche Arten davon konkret betroffen sind, dazu fehlt noch ein ganzes Stück Forschung. Klar ist aber, dass die Ökosysteme den Klimawandel auch auf diese Weise zu spüren bekommen. Zum Beispiel, weil sich Pflanzen unterschiedlich gut an das neue Klima anpassen können. Das bringt auch Gewinner mit sich, erklärt Christine Römermann.
Wir können zum Beispiel beobachten, dass Arten, die besonders hochwüchsig sind, die besonders schnellwüchsig sind, dass die auch besonders konkurrenzstark sind.
Und daraus lässt sich jetzt schon schließen. Ein früher Frühling geht wohl auf Kosten der Biodiversität.
Über die Folgen des frühen Frühjahrsbeginns war das Florian Zinner. Die Artenvielfalt schwindet und die Veränderungen geschehen leise und schleichend. Das macht das Gegensteuern noch schwerer als beim Klimaschutz. Es fehlt an geeigneten und leicht fassbaren Maßstäben. Schon über das Ausmaß des Artensterbens gibt es ja viele kontroverse Ansichten. Das Leibniz-Forschungsnetzwerk Biodiversität hat jetzt Empfehlungen zu ihrem Erhalt verfasst. Heute wurden sie veröffentlicht. Jule Reimer hat sie gelesen. Was ist denn das Anliegen der Forscherinnen und Forscher?
Also vielleicht mal zum Hintergrund. Das ist ein Bericht des Leibniz-Forschungsnetzwerks Biodiversität, hinter dem 52 deutsche und internationale Forschungseinrichtungen stehen. Und die zentrale Botschaft ist, dass Biodiversität für das menschliche Leben, für unseren Erhalt zentral ist. Und statt den Verlust zu beschleunigen, sollten wir die Biodiversität zu unserem Vorteil nutzen.
Und worauf kommt es dann besonders an beim Erhalt der Biodiversität und was bedroht sie?
den Verbrauch von Natur zu mindern, also jede Versiegelung von Flächen für Straßen oder Gewerbegebiete so zu prüfen, abzuwägen, ob sie tatsächlich nicht auch sehr viel zerstört. Bei Landwirtschaft kommt es ja auch darauf an, je nachdem, wie sie betrieben wird, ob es eine große eintönige Monokultur ist oder viele Rückzugsmöglichkeiten auf dem Feld geboten werden, wie Hecken oder Steinhaufen oder Sandböden, dass das eben auch die Ausgangsposition komplett verändert und die Artenverlust gefährdet nämlich auch die Ernährungssicherheit. Das sagt Jens Freitag vom Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung.
Und die Landwirtschaft ist ein Beispiel für einerseits Verursacher von etwas, aber auch leidtragend. Und die Ernährung weltweit hängt natürlich mit diesen Kulturpflanzen, die wir hauptsächlich im Anbau haben, an einem sehr seidenen Faden. Und da geht es auch darum, diese Vielfalt zu erhöhen. Aber nicht nur die Vielfalt von Kulturpflanzenarten, sondern auch die genetische Vielfalt innerhalb einer Pflanzenart, aber auch die Vielfalt an Produktionssystemen.
Denn unsere Kulturpflanzen sind ein künstliches Gebilde im Grunde genommen durch die Menschen erschaffen. Also sie können nicht eigentlich gar nicht ohne die Menschen überleben. Und sie haben einen viel kleineren Genpool und sind deshalb wesentlich gefährdet.
Die Klimaerwärmung gefährdet ja auch die Artenvielfalt. Das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung ist ja bei der Veröffentlichung auch dabei. Welche Empfehlungen haben denn die Forschenden dazu?
Ja, Sie sagen ganz klar, dass der Schutz der Biodiversität eine wirksame und preiswerte Methode ist, die Klimaerwärmung abzuschwächen, etwa durch artenreiche Wälder und wieder vernässte Moore, die Kohlenstoff speichern. Sie konstatieren aber auch das Bewusstsein für die Bedeutung der Biodiversität im Vergleich zu dem für die Klimaerwärmung noch sehr gering ist.
In diesen Wochen geht es viel um die Landwirtschaft. Wie kann die denn mit Biodiversität in Einklang gebracht werden?
Wir haben ja zum Beispiel diese Diskussion, also wer Agrarsubventionen als Landwirt erhalten will, er soll 4% der Fläche als Rückzugsgebiet für Biodiversität, für Insekten, für andere Tiere reservieren. Und da zählt jede Hecke, jeder Steinhaufen, also mit in diesen 4%, der sich auf den Feldern befindet. Und die Forderung auch des Deutschen Bauernverbandes ist, diese Stilllegungsflächen bis Ende 2027 auszusetzen. Und Dr. Jens Freitag vom Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung, der sagt aber ganz klar, dass wir eigentlich auf die alten Arten wieder mehr gucken sollten.
Es gibt jetzt aber auch immer mehr wissenschaftliche Studien, die zeigen, in agrarischen Systemen, dass ich mit einer höheren Diversität, Vielfalt auf einer Fläche, die gemeinsam angebaut werden, die klassischen Mischkulturen, die es ja früher auch gab, dass es auch gelingt, über mehrere Zeiträume, das sind dann in den Studien meistens 3 bis 5 Jahren, zeigt man, dass diese Flächen produktiver sind. Auch wenn sie mal ein Jahr nach unten gehen, sind sie dann in anderen gestressten Jahren, wo bestimmte Umweltbedingungen, also Wetterbedingungen herrschen, stabiler in ihren Erträgen.
Das heißt, es wird mit anderen Sorten gearbeitet, die robuster sind und die eben dann auch weniger Pestizide oder auch Dünger zum Teil gebrauchen.
Wie lässt sich denn das Bewusstsein für die Biodiversität stärken?
Die Zusammenhänge sind deutlich komplexer als bei der Klimaerwärmung. Da kann man ja ganz klar sich an den Treibhausgasen in der Wirkung orientieren, also CO2, Methan, Lachgas. Und der Vorschlag der Biodiversitätsforscher ist, dass man sich an der Fläche als orientieren sollte. Dazu sagt Sibylle Schröer vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei.
Wie viel Fläche verbrauche ich durch mein Handeln? Wie viel Fläche nehmen die exotischen Pflanzen in meinem Garten ein und wie kann ich das kompensieren? Wie viel Fläche kann ich nachtaktiven Organismen durch weniger Lärm und Licht in der Nacht schenken?
Also die Betrachtungsweise komplett umkehren. Man soll gucken, wie viel nutzt mir ein naturierter Fluss an Hochwasserschutz, an Schutz vor Flächenbränden, anstatt immer nur zu sagen, wie steht es um Binnenschifferei, wie viel Rohstoffe kann ich transportieren, wenn dieser Fluss jetzt begradigt ist.
Jule Reimer war das zum Erhalt der Biodiversität. Herzlichen Dank. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir Trinkwasser einfach so trinken können. In vielen Ländern ist es ungesund bis riskant, einfach so Wasser aus dem Wasserhahn zu trinken. Etwa ein Zehntel des Trinkwassers kommt in Deutschland aus Talsperren, aufgestautes Wasser aus Flüssen und Bächen, das aufbereitet und dann in die Wasserleitungen geleitet wird. Wenn es lange trocken ist, dann sinkt der Wasserspiegel auch in Talsperren und das haben wir in den vergangenen Jahren ja öfter erlebt. Die Klimaerwärmung erschwert die Arbeit zur Trinkwassergewinnung auch auf andere Weise. Mehr dazu von Lisa Kuhner.
Die Talsperre Steina liegt im Südharz. Sie fasst rund 75.000 Kubikmeter und ist damit relativ klein. Eigentlich soll sie die umliegenden Gemeinden mit Trinkwasser versorgen. Doch das war zuletzt schwierig. Immer wieder war die Wasserqualität nicht gut genug. Steffen Jödicke, technischer Leiter der Stadtwerke Bad Sachsa, fasst zusammen.
Ja, aufgrund des Klimawandels haben wir halt die Borkenkäfer, haben intensive Abholzungsmaßnahmen bei uns im Einzugsgebiet. Und daraufhin haben wir durch die Starkregenereignisse erhöhte Trübungseinträge in der Talsperre und die Aufbereitungsanlage schafft das aktuell nicht mehr. Wir können nicht 24/7 Wasser produzieren, müssen öfters außer Betrieb gehen.
Das Problem dahinter? Der absterbende Wald im Harz. Ein gesunder Wald wirkt wie ein Filter. Fließt Regenwasser durch Baumwurzelsysteme, halten die viel Dreck auf. In der Region funktioniert das nicht mehr. In der Talsperre sammelt sich darum immer häufiger braunes Wasser. Carsten Rinke leitet am Umweltforschungszentrum in Leipzig den Bereich Seenforschung. Er erklärt, dass Trinkwasserversorgung aus Talsperren durch den Klimawandel besonders unter Druck steht. Als Seen sind Talsperren nämlich viel anfälliger für Klimaveränderungen als Grundwasser. Rinke fasst zusammen.
Was wir eben in den Talsperren feststellen, ist neben der schlichten Erwärmung vor allen Dingen auch eine Veränderung der Wasserqualität. Also wenn Sie Trinkwasser herstellen wollen, brauchen Sie ja möglichst sauberes Wasser. Und mit fortschreitender Erwärmung merken wir bereits jetzt, dass sich diese Ökosysteme verändern. Wir haben stärkeres Algenwachstum, stärkere Sauerstoffzehrung und auch teilweise Auftreten von anderen Algen, also Blaualgen sind hier zu nennen. Und die Modelle prognostizieren eben, wenn diese Erwärmung weitergeht, dass diese Trends erheblich zunehmen.
Und damit nicht genug. Auch schwankende Wassermengen machen Probleme. Andreas Marx, verantwortlich für den Dürremonitor des Umweltforschungszentrums in Leipzig, ordnet ein.
Ganz grundsätzlich ist so, dass zukünftig die mittleren Zustände im Wasserhaushalt sich in Deutschland nicht so stark verändern. Was aber der Klimawandel mit sich gebracht hat, ist, dass die Variabilität größer ist. Das heißt, in Zukunft sind die Phasen, die trockener werden und die Phasen, die nasser sind, die kommen überproportional häufig vor. Das kann bedeuten, dass über mehrere Jahre nasser oder trockener ist. Aber vor allem auch innerjährlich. Also gerade im Sommer, dadurch, dass es bei der höheren Temperaturen mehr Wasser verdunstet, wird im Sommer die Böden trockener, als sie es in der Vergangenheit waren. Und im Winter werden sie aber genauso feucht.
Dürren überbrücken oder schnell auf viel Wasser reagieren. Beides ist eine Herausforderung. Maren Dietze vom Talsperrenbetrieb Sachsen-Anhalt ist für die Rapode-Talsperre zuständig. Das ist die höchste Trinkwassertalsperre in Deutschland, ebenfalls im Harz. Dietze erklärt, wie eine Talsperre grundsätzlich funktioniert.
Weil man davon ausgeht, dass im Winter wesentlich mehr Niederschläge fallen und mehr zum Abfluss kommt, macht man die Talsperren in dem Sinne etwas leerer, um dann diese Menge, die dann kommt, auffangen zu können. Und wenn das Sommerhalbjahr kommt, braucht man natürlich wesentlich mehr Wasser, deswegen hat man da eine höhere Menge, um über trockenere Sommer weiter hinzukommen und auch um Flüsse, die unten sind, die dann weniger Wasser haben, immer mit Mindestwasser weiter speichern zu können.
Der Klimawandel macht das komplexer. Früher konnte man sich dafür nach dem Kalender richten. Inzwischen verschieben sich die Zeiten immer mehr. Man muss flexibler reagieren, auch für den Hochwasserschutz. Mit einem einfachen Trick lässt sich zudem die Vermehrung von Algen und Bakterien verlangsamen. Dazu Carsten Rinke.
Im Moment nehmen wir bei vielen Talsperren das Wasser einfach von ganz unten. Das ist immer kalt und auch relativ sauber. Und wenn man das verändert und die Talsperre zum Beispiel eher so bewirtschaftet wie ein natürlicher See, der hat ja seinen Auslauf auch oben, dann kann man damit eben warmes Wasser abführen und auch diese Erwärmung teilweise abpuffern und damit diese kostbare Ressource des kalten, tiefen Wassers schonen. Denn das ist das, was wir für die Trinkwasserversorgung brauchen.
In Steina wird nun eine neue Anlage gebaut. Die soll das Wasser in Zukunft mit Hilfe von Ozon aufbereiten. Technisch kann man inzwischen eigentlich jedes Wasser so aufbereiten, dass es trinkbar ist. Aber die aufwendigen Verfahren steigern die Betriebskosten. Auch für die Verbraucher könnte Trinkwasser dadurch teurer werden. Stefan Jödecke von den Stadtwerken Bad Sachsa fragt sich, bis wohin sich die aufwendige Aufbereitung lohnt. Er wünscht sich auch Anpassungen, die die Wurzeln des Problems angeht, nämlich den Wald.
Eine Waldbewirtschaftung halt mit klimaresistenten Bäumen, nicht mehr Monokulturen, Mischwälder, ja, Holzernte entsprechend anzupassen und dass halt alle Teilnehmer im Wald an einem Strang ziehen.
Trotz all der Probleme, die der Klimawandel für die Trinkwasserversorgung bringt, es gibt auch Lösungen. Andreas Marx vom Dürremonitor dazu.
Wir haben ein gesellschaftliches System, das resilient ist. Wir haben sowohl gute Behördenstrukturen, wir haben Regulatorien, die gut funktionieren. Und gleichzeitig sind wir auch noch ein wohlhabendes Land. Und das trifft auf den Klimawandel, der bei uns Gott sei Dank nicht ganz so stark ausgeprägt ist wie in den allermeisten anderen Regionen der Welt.
Die Herausforderungen für die Anpassung der Trinkwasserversorgung an den Klimawandel scheinen ihm deswegen bewältigbar. Schon in Südeuropa, erst recht aber in Ländern des globalen Südens, sei das oft nicht so.
Lisa Kuhner war das über Talsperren in Zeiten der Erderwärmung. Das Bureau of International Recycling hat im Jahr 2018 den 18. März zum Weltrecyclingtag ausgerufen. Es geht darum, auf die Bedeutung der Wiedergewinnung von Rohstoffen und die Wichtigkeit des Mülltrennens hinzuweisen. Immer mehr Rohstoffe werden knapp. Auf der anderen Seite sind die Müllkippen in vielen Ländern der Welt voll davon. Daraus ergeben sich schließlich auch Chancen. Auch in der Türkei findet der Weltrecyclingtag statt. Wie man dort mit dem Thema umgeht, hat für uns Pia Masurczak in Erfahrung gebracht.
Bananenschalen, Milchpackungen, alte Zeitungen, alles landet in der Türkei in einer Tonne. Zwar gibt es in Großstädten wie Istanbul Container für Glas, Papier und Plastikmüll, aber es sind viel zu wenige für die Millionenmetropole. Die eigentliche Mülltrennung besorgen deshalb überall in der Türkei Müllsammler wie Ali Mendeljolo. PET, Plastik, Schrott, Aluminium, Chrom, Kupfer. Wir sammeln fast alles. Jedes Material hat seinen eigenen Preis bei den Deponien. Abend für Abend durchsucht er die Container in seinem Viertel. Nicht die Kommunen, sondern Müllsammler wie Ali sind also für etwa 80% der Mülltrennung verantwortlich. Ein ungesunder Job, den vor allem arme Menschen und Geflüchtete aus Syrien oder Afghanistan machen, sagt Julia Bartmann von der Heinrich-Böll-Stiftung in Istanbul. Was danach mit dem türkischen Müll passiere, sei aber alles andere als klar.
Bei diesen Daten, die eben die türkische Regierung veröffentlicht, ist gar nicht klar, wie viel wird wirklich recycelt, wie viel wird für Energiegewinnung verbrannt.
Verlässliche Zahlen fehlen besonders, weil Müll in der Türkei ein großes Geschäft ist. Denn das Land importiert riesige Mengen an Abfall, vor allem aus der EU. Umweltschützer formulieren es schärfer. Die Türkei sei die Müllhalde Europas geworden, beklagt zum Beispiel Greenpeace. Und die Zahlen sind eindrücklich. Laut Statistischem Bundesamt wurden 2022 knapp 100.000 Tonnen Plastikmüll allein aus Deutschland in die Türkei gebracht. Eigentlich sollte das nur sortenreiner Abfall sein, der sich gut wiederverwerten lässt. Die Realität sieht anders aus, berichtet Sedat Gündoğdu von der Universität Adana. Die Exporteure mischen sauberes Plastik mit dreckigem. Sie häufen Berge von sortenreinem Plastik an und verstecken darin Plastikmüll, der nicht recycelbar ist. Das sei illegal, aber an der Tagesordnung, sagt Gündoğdu. Deutschland und Europa lagern ihr Müllproblem also in die Türkei aus und beliefern hier eine boomende Recyclingwirtschaft, erklärt Julia Bartmann.
In dieser Rohstoffplastikproduktion machen Abfallimporte noch den größten Anteil aus. Und es ist eben so, dass quasi gerade das Plastik, das auch in der Türkei produziert wird und der Plastikmüll in der Türkei beispielsweise zum Großteil nicht recycelt werden kann. Die Türkei konnte jetzt ihre Kapazität im Recycling ausbauen, aber im Grunde können sie noch nicht ihren eigenen Müll in der gleichen Art verwerten.
Was nicht recycelt werden kann, wird schlicht verbrannt oder landet auf Deponien. Dort zersetzt sich das Plastik und lagert sich als Mikroplastik in Böden und im Wasser ab. Das berichtet der Meeresbiologe Sedat Gündoğdu aus Adana, der seit einigen Jahren die Flüsse und Kanäle in der Region untersucht. Selbst die Recyclinganlagen hätten negative Folgen für die Umwelt. Als wir den Fluss überprüft haben, der mit den Recyclinganlagen verbunden ist, gab es dort Milliarden von Mikroplastikpartikeln im Wasser. Ein kleiner Fluss, in dem sich die Abwässer dieser Anlagen sammeln. In Adana landet ein Großteil des Mülls, egal ob hausgemacht oder importiert. Ausgerechnet dort also, wo Wassermelonen, Zitrusfrüchte und Gemüse fürs ganze Land angebaut werden. Dabei gibt es Ideen für ein besseres Abfallsystem. Offiziell gibt es in der Türkei ein Zero-Waste-Projekt unter der Schirmherrschaft von keiner geringeren als der Ehefrau des Präsidenten, Emine Erdogan. Seit einigen Jahren plant die türkische Regierung außerdem ein Flaschenpfandsystem, ähnlich wie dem in Deutschland. Das Problem? Die Einführung wird immer wieder verschoben. Bislang sind es also vor allem kleine Initiativen, die sich um mehr Interesse am Recycling bemühen. Wie eine Sammelstelle in Istanbul, wo man für seine sortierten Abfälle ein paar Lira bekommt. Oder wie die Workshops von Pulsec. Jana baut mit Kindern alte Handys oder Plastikflaschen auseinander und erklärt ihnen die verschiedenen Bestandteile. Und lässt die Kinder dann einfach machen. Ich sage ihnen nicht, wie es funktionieren könnte. Ich stelle ihnen einfach die Plastikflasche hin und sage, macht daraus etwas, das euch gefällt. Jana geht es darum, Müll als Ressource zu betrachten. Upcycling, also Aufwertung statt Wiederverwertung, ist das Stichwort. Aus einer alten Plastikflasche wird so zum Beispiel eine kleine Dose für Tabletten. Die Kinder fänden es spannend zu lernen, was alles in einem alten Handy stecke, erzählt er. Aber das allein löse das Problem natürlich nicht.
While we are talking,
während wir sprechen, produzieren Dutzende von Firmen so viel Plastik. Bei unseren Workshops retten wir vielleicht eine Plastikflasche. Aber so kann die Öffentlichkeit Aufmerksamkeit für das Thema schaffen. Es ist unser aller Job, den Planeten zu retten.
Über Recycling und Mülltrennung in der Türkei war das Pia Masurczak.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Gut 10 Millionen Hunde leben in Haushalten in Deutschland. Wer sich einen eigenen Hund wünscht, sollte wissen, wo das Tier herkommt, denn es gibt jede Menge unseriöse Adressen, die unter Umständen Tiere unklarer Herkunft und kranke Tiere verkaufen. Eine gute Adresse ist dagegen das Tierheim, sagt Margret Bielenberg in unserem Verbrauchertipp.
Wer sich einen Hund wünscht, kann sich im Tierheim umschauen, sagt Birgit Thiesmann von der Tierschutzstiftung Vier Pfoten. Für etwa 300 bis 400 Euro Schutzgebühr gibt es dort Mischlings- oder Rassehunde in jedem Alter.
Viele Menschen denken ja, ich gehe ins Tierheim, da sitzen dann alte Hunde, kranke Hunde, gestörte Hunde. Das ist nicht so. Die Tierheime platzen aus allen Nähten und man tut wirklich gut dran, dort mal hinzugehen, sich die Tiere mal anzuschauen.
Wer nicht fündig wird, könne sich auch an Züchter und Züchterinnen wenden und bezahlt für einen Hundewelpen ab 1000 Euro aufwärts. Kontaktadressen gibt es im Internet. Aber Vorsicht, dort tummeln sich auch jede Menge illegale Welpenhändler. Und die werben oft mit fremden Welpenfotos, auch von Rassehunden und mittlerweile auch zu sehr hohen Preisen, sagt Birgit Thiesmann. Auf keinen Fall sollte man sich auf eine Hundeübergabe irgendwo auf einem Parkplatz oder im freien Feld einlassen.
Ganz wichtig ist, dass man eine Adresse bekommt, zu der man hinfahren kann. Das heißt, man muss das Muttertier sehen, ich muss die Welpen sehen, ich muss wissen, mit wem ich es zu tun habe. Das ist ganz, ganz wichtig.
Potenzielle Käufer und Käuferinnen sollten die Hundezucht mehrmals besuchen können, um sich einen Eindruck vom zukünftigen Hund und seinem derzeitigen Umfeld zu verschaffen. Im Gegenzug sind seriöse Züchter und Züchterinnen daran interessiert, in welche Hände ihr Hund kommt und stellen oft Fragen, zum Beispiel nach dem neuen Umfeld des Hundes oder auch, ob der neue Hundebesitzer an eventuelle Medikamentenkosten denkt, wenn der Hund alt wird. Wer sich für einen Hund entschieden hat, sollte unbedingt einen Vertrag machen, sagt Julia Rehberg von der Verbraucherzentrale Hamburg.
Natürlich sollte da drin stehen, wer ist der Verkäufer, was ist mit den Muttertieren, wie ist der Gesundheitszustand. Also es gibt zum Beispiel auch einen Musterkaufvertrag bei Vier Pfoten, den man sich auf der Seite dort runterladen kann.
Und der ist sehr umfangreich und eindeutig formuliert, sagt Birgit Thiesmann. Dort stehe beispielsweise auch, dass nicht der Käufer beweisen müsse, dass der Hund schon vorher krank war, sondern der Verkäufer stehe ein halbes Jahr in der Pflicht zu beweisen, dass der Hund bei ihm vorher gesund war.
Und ganz wichtig, wenn ich mit diesem Händler den Vertrag ausfülle, und das sollte man unbedingt machen, dann muss man sich auch den Ausweis zeigen lassen. Denn wir haben das oft, da werden irgendwelche Fake-Namen, Fake-Adressen und so weiter sich ausgedacht. Und dann hilft mir natürlich auch der beste Kaufvertrag nicht, wenn das Ganze einfach nicht stimmt.
Hundewelpen sollten beim Kauf mindestens 8 Wochen alt sein, gern etwas älter, sagt Birgit Thiesmann. Wer auf der Suche nach einem Hund den Verdacht hat, dass es illegaler Welpenhandel sein könnte, sollte sich an die Polizei und das Veterinäramt wenden. Verbraucherschützerin Julia Rehberg rät, sich auf keinen Kauf einzulassen.
Also man sollte auf jeden Fall, und das ist hart, aber das Tier dann auch nicht aus Mitleid kaufen, weil das Elend natürlich nicht kleiner macht, sondern die Nachfrage da auch den Markt bestimmt.
Mit dem Verbrauchertipp von Margret Bielenberg geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Georg Ehring war am Mikrofon und ich sage danke fürs Zuhören. Tobias Armbrüster informiert Sie gleich in den Informationen am Mittag über Russland nach der Präsidentenwahl, unter anderem im Interview mit Gerhard Mangott von der Universität Innsbruck.